als mein Berater und Führer an. Obgleich die Untergebenen es oft nicht gerne sehen, wenn ihr Aufseher immer um sie ist und auf all ihr Tun Acht hat, so war es mir hingegen sehr lieb und tröstlich, dass mein Heiland immer bei mir wäre, und ich bat ihn herzlich, dass er mich nur stets in genauer Aufsicht haben und mich ja keinen Schritt allein gehen lassen möchte. Ich möchte Sie heute mit diesem Wort grüßen zu Beginn unseres Gottesdienstes. Der Herr ist mein Hirte. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wir wollen dieses Lied von Karl Heinrich von Bogatzky miteinander singen. 504, die ersten drei Verse. Mit diesem Herrn jetzt reden. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine großen Führungen in unserem Leben. Wir haben lange gebraucht, um das richtig zu entdecken und um deine Spuren zu sehen. Wir haben jeder für sich solche Denkmäler in unserem Leben, wo du uns wunderbar hindurchgeführt hast. Und es tut uns leid, dass wir so oft deine Wege nicht gehen. Du großer Gott, erbarm dich unser. Gib uns heute deine Vergebung und gib uns Orientierung, welchen Weg wir gehen sollen. In ganz praktischen Entscheidungen, die uns umtreiben. Dass wir das Richtige tun können, das, was du willst und da, wo du uns allein segnen kannst. Wenn du mit uns gehst, sind wir unüberwindlich stark. Ja, Herr, und präge du uns so, dass wir gar nicht mehr falsch gehen können, sondern dass wir auch schon dein ganz leichtes Ziehen und dein Führen entdecken, da, wo du uns hinführen willst, da, wo die Wege sind, wo wir deinen Segen haben. Herr, wir wollen heute durch dein Wort gesegnet werden. Sei du jetzt mitten unter uns. Rede du mit uns. Öffne uns die Ohren und nimm alles Hindernde von uns hinweg, dass wir allein Zwiesprache halten können mit dir. Und so dürfen wir dir jetzt auch in der Stille all das, was jeden von uns persönlich bewegt. Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Amen. Zur Zeit der Propheten, ganz besonders auch zur Zeit des Propheten Jesaja, musste das Volk Israel durch ganz schwere Kriegsnot hindurch. Es waren also schon Gefahren im Äußeren, die man menschlich nicht bestehen konnte. Und in dieser Zeit gibt dieser Prophet im Namen Gottes ein solches Trostwort, einen solchen Mut, eine solche Zuversicht. Und dieses Wort, das ist nicht einmal mit der augenblicklichen geschichtlichen Situation ausgeschöpft, sondern das ist ein Wort, das die ganze Ewigkeit noch mit einschließt, die ganze Zukunft der Weltgeschichte. Ein Wort, das die Gemeinde aller Zeiten auf sich beziehen durfte. Herr, du bist mein Gott, dich preise ich. Sehen Jesaja 25. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht, die feste Stadt, dass sie in Trümmern liegt, die Paläste der Fremden, dass sie nicht mehr eine Stadt seien und nie wieder aufgebaut werden. Gerade die, die einen bedrängt haben, die einen unterdrücken wollten. Darum ehrt dich ein mächtiges Volk, die Städte gewalttätiger Völker fürchten dich, denn du bist der geringen Schutz gewesen, der armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter, wie die Hitze in der Zeit der Dürre. Du demütigst der Fremden ungestüm, wie du die Hitze brichst durch den Schatten der Wolken. Du dämpfest der Tyrannen Siegesgesang. Und nun springen die Bilder ineinander und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berg allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Wir wollen das Lied 258 singen. Herr Jesu, Gnadensonne. 258, die Verse 1 bis 3 und 7. Wo es darum geht, dass unser Glaube unser ganzes Leben umgestaltet.
Amen.
bin zu diesem Lied angeregt worden. Ich habe gestern die neue Posaunenplatte vom Ulmer Posaunentag bekommen und da spielen die 5500 Bläser in Münster diesen Choral. Und er hat da so zu mir gesprochen und ich wünschte mir auch, dass sie auch solche Freuden haben an einem normalen Werktag, dass man plötzlich teilnehmen kann am Lob unseres großen Herrn. Wir haben heute den Beginn einer neuen Predigtreihe, die sich bis Ende November hinzieht. Nur eine Unterbrechung, so Gott will und wir leben, mit unserer Gemeindefreizeit am 6. Oktober. Wir beginnen heute mit dem Hanani, ein unbekannter Mann. Ich habe eine Reihe unbekannter Männer dabei aus dem Alten Testament. Hanani, Widerstandskämpfer mit dem Wort der Wahrheit. Unser Gesamtthema heißt ja, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Ich lese den ganzen Abschnitt, der zusammengehört. Nach Salomo war ja dieses Reich zerfallen. Nur drei Könige lang. Saul, David und Salomo war Israel ein geeintes Land. Über mehrere Jahrhunderte hinweg war Israel ein gespaltenes Land. Das Gericht Gottes lag so sichtbar auf diesem Volk, so wie es auf unserem deutschen Volk liegt. Und die Not war, dass diese beiden Staaten sich oft genug bekriegten. Im Norden Samaria, aus dem später das Volk der Samariter wird. Und der südliche Teil heißt nicht mehr Israel wie der Norden, sondern nur noch Juda. Und das wird dann später das Volk der Juden. Wir befinden uns etwa 850 Jahre vor Christi Geburt. Im 36. Jahr der Herrschaft Asas, um diesen König handelt es sich jetzt, zog Baesa, der König von Israel, also von Norden, von Samaria, herauf gegen Juda, gegen das Südteil des Volkes und baute Rama aus, dass niemand bei Asa, dem König von Juda, aus- und eingehen sollte. Das war eine Blockade. Eine Festung wird errichtet in Rama und diese Stadt Jerusalem wird damit blockiert. Aber Asa nahm aus dem Schatz im Haus des Herrn und aus dem Schatz im Haus des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram. Es gibt verschiedene Ben-Hadads in Syrien. Das ist der Erstgenannte, der auftaucht. Der ist nicht zu verwechseln mit dem, der nachher im Jesaja-Buch vorkommt. Zu diesem ersten Ben-Hadad sandte er also dem König von Aram, der zu Damaskus herrschte, und ließ ihm sagen, es ist ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem und deinem Vater. Darum schicke ich dir Silber und Gold, dass du den Bund mit Baesa, dem König von Israel, aufgibst, damit er von mir abzieht. Die Kriege im Vorderen Orient wurden auch schon früher mit Hilfe des Geldes gemacht und damit wurden die Bundesgenossen geworben, wie heute. Ben-Hadad hörte auf die Bitte des Königs Asa und sandte seine Obersten gegen die Städte Israels. Sie schlugen Ilion, Dan und Abel-Mayim und von Naphtali alle Städte mit Kornspeichern. Als Baesa das hörte, das war also der König von Samaria, der eigentlich diese Blockade machen wollte, ließ er ab, Rama auszubauen und hörte auf mit seinem Werk, mit dieser Blockade. Aber der König Asa vom Süden bot ganz Juda auf und sie nahmen die Steine und das Holz von Rama weg, womit Baesa gebaut hatte, und er baute damit Geba und Mizpah aus. Wirklich, seine Politik war erfolgreich. Er hat diese Blockade abwenden können. Happy End, die Geschichte wäre zu Ende, wenn nicht sie jetzt gerade erst anfangen würde. Zu der Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, deinen Gott, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Hatten nicht die Kuschiter und Libyoch eine große Heeresmacht mit sehr viel Wagen und Reitern? Doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Du hast töricht getan, darum wirst du auch von nun an Krieg haben. Aber Asa wurde zornig über den Säher und legte ihn ins Gefängnis, denn er grollte ihm darüber. Auch betrügte er zu dieser Zeit einige vom Volk. Herr, bewahr du uns vor dieser Torheit. Amen. Wer sind eigentlich die besten Rechner in unserer Welt? Also für mich sind die besten Rechner heute die Spekulanten und die Makler. Die bewundere ich, wie die das raushaben, dass die immer die Nase richtig im Wind liegen haben, wo jetzt die Grundstücke anziehen, wo man Geld herausholen kann, wie das in den Börsensälen hin und her geht. Ich würde mal gern so eine Börsenbesichtigung machen. Wenn die da zu den Telefonen stürzen, um nochmal mit ihren Banken zu telefonieren, ob sie einen Kaufauftrag bekommen, ob sie mit Geld oder Brief bezahlen, damit man das große Geschäft machen kann, wenn plötzlich die Kurse ins Rutschen kommen, soll man jetzt einsteigen oder soll man verkaufen? Was ist richtig? Der Dattel von der Herstadtbank, der hat 500 Millionen beim Devisengeschäft verspekuliert. Der hat falsch gerechnet. Das ist Pech. Aber offenbar haben andere die 500 Millionen eingeschoben. Die haben richtig gerechnet. Und das ist also Glückssache mit dem Rechnen. Und Jesus hat uns Mut gemacht, wir sollten im Glauben gut rechnen. Rechnen wie ein Spekulant, dass man einschiebt, dass man Gewinn davon hat. Er selber hat ja diese Geschichte erzählt von dem einen, der auf die köstlichen Perlen aus ist und die sich sucht und der dafür einen, wie sagen wir, einen Riecher hat, der das genau merkt, wo was Wertvolles ist und der zum Schluss alles hergibt, um den einen Wertbesitz sich zu holen. Und Jesus sagt, es lohnt sich, wenn man mit Gott rechnet. Und wenn man in seinem Leben kalkuliert, überlegt, plant und sagt, was kann mir Gott da geben? Was kann ich mit ihm gewinnen? Und der ist ein schlechter Rechner, der ohne Gott rechnet. Dieses Wort von mit Gott rechnen wie mit Zahlen stammt ja von Ludwig Nommensen. Und ich denke, dass es über unseren Predigten im Lauf der Zeit Ihnen so langsam ein Wort wird, das Sie lieb gewinnen. Ludwig Nommensen war doch Sohn eines Schleusenwärters auf einer Hallig und ist mit jungen Jahren verunglückt und hatte einen komplizierten Fußbruch. Und die Wunde heilte nicht. Man war so arm, dass man gar keinen Arzt auf die Hallig herüberholen konnte. Ein Jahr lag dieser Junge zu Hause, dieser junge Ludwig, und die Wunde eiterte nur über diesen Knochensplittern. Und dann endlich kommt ein Arzt auf die Insel und die Eltern konsultieren ihn und er sagt, es gibt nur eine Möglichkeit, die Amputation. Sie wissen nicht, wie sie sich entscheiden sollen, und dieser junge Mann stößt mit seiner Mutter auf das Wort aus Johannes 16, Vers 23. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater etwas bitten werdet, so wird er es euch geben in meinem Namen. Der junge Ludwig sagt, kann man das so konkret nehmen? Und die Mutter sagt, wir machen es. Und 3 Wochen später ist dieser Ludwig Nommensen gesund. Und da entschließt er sich, sein Leben Jesus zu weihen. Und er wird dieser Pionier, der zuerst in Barmen abgewiesen wird. Und er weiß, man muss mit Gott durch Widerstände durchbrechen. 15 Jahre lang ohne Frucht missioniert, entgegen dem Befehl der Kolonialregierung, entgegen dem Wunsch seiner Missionsleitung, bricht er ins Landesinnere auf, wo alle Missionare vorher umgekommen waren, um dort von Jesus zu reden. Und er schrieb diesen Brief, den ich Ihnen jetzt hier am Anfang der Predigt verlesen muss, an seine Missionsleitung, welche Leute, was für Christen er braucht zum Missionsdienst als Mithelfer. Es müssen die tüchtigsten Leute sein, die wir haben. Keine heißblütigen, cholerischen Naturen, sondern langmütige, freundliche, aufopferungsfähige, liebevolle Männer. Auch keine Sanguiniker, die den einen Augenblick himmelhoch jauchzen und dann gleich über kleinste Widerwärtigkeiten im Leben stolpern. Leute vielmehr, die mit Gott als der unbedingten Wirklichkeit rechnen wie mit Zahlen und sich am Anfang des Kampfes schon des Sieges freuen. Wählen Sie für uns Brüder aus, die vor keinen Strapazen zurückschrecken und die mit ihrem Gott auch über Mauern springen. Augenblicksmenschen sind wenig brauchbar. So recht zähe Deutsche, wenn auch nicht allseitig begabt. Die aber unseren Herrn über alles lieben, sind für hier die brauchbarsten. Behäbige, bequeme, pedantische und nervöse hätten wir lieber nicht. Wenn sie junge, begabte, gesunde, gläubige, ein bisschen ängstlich gewissenhafte, aber mit Energie und langmütiger Geduld, mit inniger Liebe zum Herrn, zu den Brüdern und zu allen Umkämpften ausgerüstete Brüder haben, die schicken sie uns. Hanani war einer dieser Leute, die mit Gott rechnen wie mit Zahlen, der sein ganzes Leben auf diese eine Wirklichkeit, diese unbedingte Wirklichkeit des lebendigen Gottes rechnet und plant. Mein erster Punkt, Gott will Geschichte machen. Das war ja im Königspalast von Jerusalem eine Aufregung, als plötzlich der Geheimdienst diese Nachrichten bringt. Ja, bald erzählen es die Leute schon ganz offen, die bauen da oben die Festung Rama aus, jetzt kann bald kein Handelswagen mehr vorbeigehen. Das ist so aufregend wie damals, als die Ägypter Sharm el-Sheikh geschlossen haben und kein Schiff mehr dran vorüber kann. Wir müssen etwas tun, und zwar so rasch als möglich. Wir sind auf den Handel angewiesen. Ein hartes Ding unter den Brüdern, beide Glieder des gleichen verheißenen Volkes, Kinder Abrahams, die sich hier bekriegen. Und dann wird geplant und werden Konferenzen gemacht. Und dieser König Asa, übrigens ein Mann, der in seiner Jugend sich entschloss, ganz den Weg mit Gott zu gehen, steht vor einer furchtbar schwierigen Entscheidung. Ich denke, in diesen Konferenzen ist auch die Rede davon gewesen, vielleicht hat irgendwie der Hoftheologe das noch eingeworfen, oder war es sonst irgendein stiller Teilnehmer in den Konferenzen, lassen Sie mich es ausmalen, dass er sagt, hätten wir nicht auch mit Gott noch rechnen sollen. Aber dann sagen Sie ja nun, also schließlich muss ich auch meinen Verstand benutzen. Und schließlich kann man ja nicht auf Wunder warten, die vom Himmel runterfallen. Und schließlich gibt uns Gott auch die Gaben in die Hand. Und dann entschließen sie sich, einen Weg zu gehen, der sich erst nachträglich herausstellt, dass er nicht von Gott war. Und das ist ja in unserem Leben so bedrückend, dass wir oft nicht wissen, sollen wir den Weg gehen mit Gott oder nicht. An was hätte er denn merken können, dass dieser Weg nicht von Gott ist? Wege, die nicht von Gott sind, erweisen sich darin, dass die Schwierigkeiten, die sich auftürmen, immer größer werden. Und dass ich zu Lösungen gezwungen werde, die nicht mit Gott in Einklang zu bringen sind. Das merken Sie sofort, dass die ganze Lösung, die Sie mit Ihrem ganzen gescheiten Köpfchen sich ausgedacht haben, dort im Palast von Jerusalem, darin gipfelt, dass man den Schatz des Tempels plündert, dass man die heiligen Gefäße wahrscheinlich sogar mitnimmt und einem heidnischen König ausliefert, nur damit er einen aus einer kleinen, augenblicklichen Not befreit. Um einer kurzfristigen Lösung willen willigt man in etwas ein, was vor Gott nie möglich war. In der Geschichte ist nur das merkwürdig, dass gerade der Asa doch Recht behält. Er kann doch sagen, ich habe Erfolg gehabt, denn wirklich, dieser Ben-Hadad von Damaskus, der kommt und fällt im Norden von Israel ein, erobert die Städte, und dieser König im Norden muss sofort seine Truppen zurückziehen, er muss diese halb aufgebaute Festung liegen lassen, und sein Land ist schwer angeschlagen. Wenn Sie das auf der Karte verfolgen, bis zur Ebene Jezreel sind die Truppen von Damaskus vorgestoßen, sie haben hier ein strategisch wichtiges Gelände erobert. Aber gerade das war von Gott her so schlimm. Denn damit ist ein Feind in das Land, das den Vätern verheißen war, vorgestoßen. Auch das war ein Beweis, dass es nicht von Gott war. Dieses Land hat Gott den Nachkommen Abrahams verheißen. Und jetzt steht der König von Syrien auf diesem Land. Sicher, er hat sich kurzfristig die Feinde vom Hals gehalten. Wir können jetzt viel konkrete Dinge erwähnen, können gerade das Feld der Politik nehmen und sagen, kann ich denn wirklich mit Gott rechnen in diesen Dingen? Wir hatten Wir haben immer wieder Gespräche mit Menschen, die in schwierigen Entscheidungen stehen, an verantwortlicher Stelle, heute in Großunternehmen, die sagen, das ist ja ganz schön gesprochen, was du hier von der Kanzel erzählst, aber du hast ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. Du kriegst dein Gehalt am Monatsersten überwiesen, dir geht's ja gut. Aber wenn du mal wirklich das durchmachst, was wir durchmachen müssen, bei mir geht es einfach darum, sagt einer in meiner Stellung als Einkäufer. Ich weiß, dass nicht bestochen wird, aber ich kann ohne das einfach nicht arbeiten, weil ich weiß, dass ich sonst keine Verträge mehr bekomme. Und der andere sagt, ich weiß, was du sagst, das ist ganz schön, aber ich weiß, dass die Gesetze hier, die bei uns eben mal herrschen, anders sind. Und heute, wenn Unternehmen um Unternehmen zusammenbricht, ist das ganz schön gesprochen, dass man auf Gott vertrauen soll. Aber wenn es um meine Existenz geht, kann ich denn dann so rechnen? Und das sind doch andere Gesetze, so wie dieser Asa sagt, Entschuldigung, ich glaube ja auch an Gott, aber ich muss jetzt zuerst mein Land verteidigen und das ist das Erste, was ich muss. Und da, in diesem Augenblick, tritt dieser Hanani auf. Und er hat den Mut, zum König zu gehen, obwohl das in diesem Augenblick nicht angebracht war. Und er spricht den König Asa daraufhin an, dass man mit Gott rechnen kann wie mit Zahlen, gerade auch im Feld der Politik. Dass man Entscheidungen mit Gott wagen kann, wo man einkalkuliert, dass Gott lebt und zu seinem Wort steht. War ein großer Schritt, wie er dort hinkommt zu dem König und ihn daran erinnert und sagt, Asa, du hast eine Erinnerung an deine eigene Kindheit, oh, Jugend. Als junger König, er war ja recht lang König, wo er sagt, da waren damals die Kuschiter aufgezogen mit einer Heeresmacht von 1000 mal 1000, steht im Kapitel vorher. Dazu 300 Wagen, das waren diese gefährlichen Streitwagen, die Geheimwaffe damals in den Kriegen. Und sie kamen bis nach Maresha und Asa zog ihnen entgegen. Und da steht dieser junge König da mit seinen paar Soldaten. Es war vorher gewesen, viele Jahre vorher. Und da schrie dieser König Asa in seiner Verzweiflung, Herr, es ist dir nicht schwer, gegen dem Schwachen, gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Und dann geht's weiter und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass sie flohen. Und da erinnert der Hanani daran und sagt, wie war es denn damals? Wie war es denn? Du hast doch Erfahrungen gemacht. Waren es nicht die Kuschiter und die Libyer mit ihrer großen Heeresmacht? Und der Herr gab Sieg. In dem Leben eines jeden Christen schleicht sich immer wieder das Missverständnis ein, als ob wir die Geschicke unseres Lebens selber führen müssten. Und sagen Sie, vielleicht weil Sie das nie mit Gott einmal beredet haben, vielleicht leben Sie in Ihrem weltlichen Beruf, vielleicht leben Sie Ihre ganzen Geldgeschäfte ohne Gott. Sie haben das noch nie mit ihm beredet. Aber Sie müssen erkennen, dass unser Gott auch in diesen Dingen dieser Welt herrschen will. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Überall will er herrschen. Ach, du dummer König Asa, hast du gar nicht gemerkt, dass bevor es überhaupt einen König in Israel gab, Gott schon sein Land beschützt hat vor den Feinden? Weißt du es denn immer, wie es beim Gideon und beim Simson war, dass Gott auch nicht mit Armeen seine Siege schlägt? Meinst du, müsstest Feinde, Gottlose zu Hilfe rufen? Meinst du, du müsstest in Taktiken der Welt arbeiten? Welch ein Kurzschluss von gläubigen Menschen, als ob wir uns herausreden könnten mit Mitteln dieser Welt. Meinen Sie, Sie könnten sich überhaupt nur eine kurze Atempause holen, wenn Sie meinen, Sie könnten mitmischen mit unwahren Dingen. Sie könnten mit einer Notlüge sich nur um ein Stück freikaufen. Ja, natürlich können Sie sich freikaufen, so wie der Asa sich freigekauft hat. Er hat ja Ruhe bekommen und er wird triumphiert haben. Es hat eben doch auch einen Wert und er sieht sich bestätigt, dass man eben in dieser Welt den Glauben nicht so leben darf. Man soll Kompromiss sein, kompromissbereit sein und ja, das Wort Gottes nicht konsequent ausleben. So sieht es nach außen hinaus. Und er ist doch der dumme König, der vor Gott scheitert und der sein Volk in das große Unglück führt, gerade mit seinem so scheinbar klugen Weg, den er gegangen ist. Sehen Sie, es gibt keinen Bereich dieser Welt, der nicht der Herrschaft Gottes untersteht. Wo wir als Christen uns rufen lassen in die Verantwortung an dieser Schöpfung, die uns Gott anvertraut, in der Welt der Politik, in der Wirtschaft, wo wir im Berufsleben stehen, wo wir mit anderen Menschen zusammen Verantwortung haben, wir können erfahren, dass Gott herrscht und dass er uns erleben lässt, dass wir Wege nur mit ihm gehen können. Ich habe im Lauf meines Lebens einige Christen kennengelernt, die in ihrem Leben diesen Weg konsequent gegangen sind. Ein Betriebsleiter, der seine Stellung aufgegeben hat, weil er es gewissensmäßig nicht mehr konnte. Und der seinen kleinen Betrieb begonnen hat und der immer am Rand lebte des Ruins. Den die Banken kaputt machen wollten in der ersten Rezession. Und dann ging es noch einmal weiter. Aber was war das für ein Erleben der Gemeinschaft mit gläubigen Christen? Dass wir plötzlich diese Nöte eines kleinen Betriebes mitgetragen haben, ob man das auch vor Gott tun darf. Dieses Glaubenswagnis, einen Weg zu gehen, wo man nicht in unlauteren Praktiken geht, sondern allein den Weg mit Gott. Der Hanani weiß, Gott macht Geschichte, davon redet doch die ganze Bibel. Gott will doch nicht bloß mein Inneres erreichen. Gott will doch die Welt gestalten. Gott will doch die Welt prägen. Gott will doch an den Menschen arbeiten. Wie viel mehr kann ich dann als Glaubender das auch erfahren, wenn ich ihm traue? Mein zweiter Punkt. Wer sich auf sich selbst verlässt, ist verlassen. Wer sich auf sich selbst verlässt, ist verlassen. Der Hanani meint das ja als gute Idee, ich muss mich eben nun einfach auf mich selber verlassen, ich muss eben mit mir selber rechnen und dann habe ich schließlich die einzige Lösung bei der Hand. Und dann kann er sagen, Gott gibt auch schließlich nichts Konkretes für diesen Augenblick, wo sehe ich denn einen Weg? Das Schlimmste, was ihm hier der Hanani vorhält, dass er ohne Gott rechnet, dass er nur mit sich allein plant. Das Schlimmste, was Christen geschehen kann, ist, dass nur noch Christen da sind, aber Christus nimmer. Und dass Kirche da ist, aber kein Heiliger Geist mehr. Dass Menschen da sind, die noch meinen, sie stünden im Glauben und sie stehen gar nicht mehr drin. Sie rechnen mit Gott nicht. Und sie machen noch viel fromme Sprüche und es ist nichts mehr dahinter. Ja, warum hat Gott denen nicht geholfen? Wahrscheinlich hat der Asa doch gefragt, wenn Gott wollte, hätte er uns ja aus diesem Schlamassel rausführen können. Und er merkt nicht, was ihm der Hanani vorhält. Des Herrn Augen schauen alle Lande. Er sieht alles. Dass er Stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Gott gibt seine Hilfe nur dort, wo Menschen auf ihn trauen. Und nicht vorher. Er stärkt nur die, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Hat Asa nie begriffen, dass es gerade im Leben der Christen eigentlich von Not zu Not laufen kann. Aber gerade in diesen Augenblicken Gott umso mehr seine große Macht erfahren lassen kann. Gerade nicht, dass er uns befreit von der Not. Die Lebensbeschreibung von Kirchenrat Walter Hümmer ist überschrieben, denn er hat seinem Gott vertraut. Warum haben andere so nicht wie er Gott erfahren? Weil er dieses Wagnis einging und Gott viel vertraut hat und dann den Schritt einmal ging und dann erst die Siege Gottes erlebte. Sie können lang sitzen bleiben und sagen, ich wollte auch gerne etwas für Gott wagen. Und dann warten Sie auf eine Ausrüstung, die Ihnen Gott nie gibt. Sie werden die Nähe Gottes und seine Siege erst erfahren, so wie Ludwig Nommensen sagt, die sich am Anfang des Kampfes schon seiner Siege freuen. War am Mittwoch zu drei Vorträgen bei einer Glaubenskonferenz in Darmstadt und in der Pause zwischen zwei Vorträgen sage ich dem Begleiter, können Sie mich nicht rausfahren zu den Marienschwestern, ich war noch nie draußen, will das einmal sehen. Und da hat mir eine Nebensächlichkeit eigentlich Eindruck gemacht, wie mein Begleiter dann fragte, diese Schwester, wie wir an dem landwirtschaftlichen Betrieb vorbeikommen, ist das wahr, spritzen Sie nie gegen Insekten Ihre ihre Pflanzungen. Mir war das noch nie eigentlich ein Grund, dass man das im Glauben einmal überlegen könnte. Und dann sagte sie, das war für uns schon lange, bevor man vom Umweltschutz sprach, klar, dass man ein Nahrungsmittel nicht mit Gift behandeln kann, dass das gegen den Schöpfungsplan Gottes ist. Und wie wir das angefangen haben, Sie können sich vorstellen, dass unsere Pflanzungen aussahen, das kann man nicht beschreiben. Die ganzen Insekten der Umgebung haben sich hier niedergelassen. Das war für die das gefundene Fressen. Aber wir haben Jahr um Jahr die größte Ernte der ganzen Umgebung eingesammelt. Hat jemand in der Landwirtschaft ausprobiert, ob man mit Gott rechnen kann, weil das ein Stück Gehorsam gegen den Schöpfungsauftrag war? Das ist ein absonderliches Thema am Rande. Das hat mich begeistert. Welche Ideen werden Sie haben? Ich weiß gar nicht, wo Sie überall leben, wo Sie Ihre Aufträge haben in der Welt. Sie stehen doch als Christen mittendrin. Dort ist doch die Gemeinde Gottes über die ganze Welt verstreut. Machen Sie doch Ihre Erfahrungen mit diesem Gott, den man auf den Buchstaben hin trauen kann und der einem seine Siege erleben lässt. Es ist schwer, wie es bei Jesus einmal heißt, er konnte all da nicht eine Tat tun, um ihres Unglaubens willen, weil sie ihm nicht glaubten, konnte Jesus nichts tun. Noch ein letztes, das Zeugnis ist mehr wert als das Leben. Den Hanani haben sie eingesperrt. Er war nicht der Einzige. Es gab damals noch ein Amnesty International und nach diesen Gefangenen hat niemand mehr gefragt. Da war das Leben besiegelt. So wie es viele Christen im Lauf der Geschichte gewagt haben, auch in politischen Dingen ihr Nein zu sagen. Unser Johann Jakob Moser ist ja das Bild des politischen Verantwortlichen, der auch sein mutiges Wort wagte und die 10 Jahre Festungshaft auf dem Hohen Wiel verbüßte, weil er sagte, euer Durchlaucht werde einen ehrlichen Mann finden. Als Jurist das Nein, nicht mit mir. Zu einer Steuergesetzpolitik, die das Volk kaputt machte. Und hier nun kommt er ins Gefängnis. Der Hanani hat doch verloren. Es sieht doch alles so umsonst aus. Und die Bibel hat eine merkwürdige Art, uns das zu beschreiben. Da sind Leute, die nichts sehen vom Sieg des Glaubens, die irgendwo auf die Seite gedrückt werden, unterdrückt werden. Und es mag uns manchmal so scheinen, sind nicht wirklich die doch die Glücksbringer, die in unserer Zeit eben den Glauben und auch das, was wir heute von Gott verkündigen müssen, eben doch in einer anderen Weise so predigen, dass man eben Erfolg hat, dass man ankommt und dass das mit einer modernen Zeit auch in Einklang gebracht werden kann. Hanani wird auf die Seite gedrückt. Er kommt um. Wir hören nichts mehr von ihm. Wo sein Leben endet und Asa scheint der Glückliche zu sein. Der russische Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn hat in seiner Nobelpreisrede die Menschen aller Völker daran erinnert, dass heute gar nicht die Waffen die entscheidende Waffe wären. Wo so viel von den Befreiungsbewegungen gesprochen wird, dann sagt er, ein Wort der Wahrheit wird die ganze Welt aufwiegen. Gibt es in dieser Welt noch Menschen, die das Wahre bekennen? Und das sind immer nur Menschen, die von Gott herkommen und auf Gott hin denken. Ich glaube nicht, dass es heute gefragt ist. Heute sucht man kompromissbereite Menschen. Heute sucht man Menschen, die versöhnen können. Gottes Auftrag ist, Menschen sollen wir sein, die Wahrheit bringen. Die Wahrheit in Liebe. Wahrheit ist immer Liebe. Die Geschichte endet merkwürdig. Ob sie Hanani noch erfahren hat, ich weiß es nicht. Die Geschichte bricht hier plötzlich ab, von was von Asa noch zu sagen ist. Siehe, das steht geschrieben in dem Buch der Könige. Uns interessiert es nicht mehr, sagen die Chronikbücher. Wir wollen hier abbrechen. Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft, 3 Jahre später. Und seine Krankheit nahm sehr zu und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Das ist kein Gegensatz. Ich kann den Herrn suchen und die Ärzte. Aber Asa suchte nur die Ärzte. Und wie ging das aus? So legte er sich zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Herrschaft. Und man begrub ihn. Und es wird ihm noch ein ehrenvolles Begräbnis gemacht. Es sind noch das Räucherwerk und die kunstvoll zubereitete Spezerei erwähnt und die große Ehre, die man ihm gab, mit einem Stück Ironie beschrieben. Ein König, der nicht glauben wollte. Ein Mann, der einmal mit Gott groß begann und seine Siege erlebte und das auf dem Höhepunkt seines Auftrags, den ihm Gott anvertraut hatte, nicht durchhalten konnte. Ich bin darüber erschrocken, wenn das unsere Lebensgeschichte wäre. Einmal Großes mit Gott erlebt und dann den eigenen Weg gegangen und zum Schluss nicht mehr zu sagen, als sie huben ihm ein Grab aus und sie hielten noch große Ehrenreden. Und auf der anderen Seite der Mann, der irgendwo in der Stille verschwindet, Hanani, den Gott brauchen kann und der das größte Thema zu verkündigen hat. Gott lebt, Gott macht Geschichte, Gottes Hilfe kann man erfahren. Ob die Botschaft begriffen wird oder nicht, ein Mann, der Gott vertraut und mit ihm rechnet. Amen. Wir wollen nun von dem Lied singen, wohl denen, die da wandeln, 190, die ersten drei Verse. Herr Jesus Christus, du hast uns wieder den Blick geöffnet für deine weite Herrschaft über diese Welt hin. Es gibt nichts, was dir im Wege stehen kann, als allein unser Unglaube. Herr, uns bedrückt das, dass wir so wenig auf dich schauen und so wenig mit dir rechnen. Herr, das ist bedrückend für uns, dass wir oft den anderen Gewalten und Mächten in dieser Welt viel mehr Recht zugestehen als dir. Ja, wenn wir in diese Woche hineingehen, in die Aufgaben, an die du uns hinstellst, in unseren Beruf hinein, in die Arbeit an deiner guten Schöpfung, in den Umgang mit Geld und mit Menschen, in den Dienst der Gerechtigkeit und Wahrheit, dann wollen wir mit dir rechnen und wollen Erfahrungen machen mit dir. Und wir wollen auch nicht kurzschlüssig auf den sichtbaren Erfolg schauen, weil wir wissen, dass die Geschichte, die du machst, verborgener oft läuft, als wir mit Augen sehen. Herr, lass uns nur mithelfen, dass dein Reich gebaut werde mitten in dieser Welt, durch unsere Hände und durch unser Zeugnis. Gib uns in den Augenblicken, wo wir bekennen müssen, die richtigen Worte in den Mund, dass wir es tun können, in der ganzen Wahrheit und in der ganzen Deutlichkeit und in der ganzen Liebe, die den anderen retten will. Gebrauche du uns dazu, dass wir Licht und Salz sein können, so wie du selbst das gute Bekenntnis bekannt hast. Dort in dieser Nachtstunde, lass uns so das Wort sprechen, dass Not ist zur Zeit unsere Unzeit. Herr, gebrauche auch uns als Gemeinde dazu, dass unser Dienst auch weit hinausgehen darf in unsere Stadt. Gebrauche dazu unsere Gruppen und Kreise, unsere Zusammenkünfte, ja deine ganze Christenheit. Bewahre uns davor, dass wir nur Anstoß und Ärgernis sind. Und erwecke du uns neu durch dein Wort, dass wir fest dir glauben und auf dich trauen. Dir befehlen wir die an, die jetzt nicht unter uns sein können. Die Bedrückten, die Traurigen und die Kranken, die Gehbehinderten, lass sie teilhaben an dem, was du uns heute Morgen gezeigt hast, und segne sie. Lass uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Noch den letzten Vers vom Lied 190. Vor ein paar Monaten war hier im Gottesdienst Dr. Pflüger und er hat Ihnen kurz erzählt, dass seine Aussendung in Frage gestellt ist nach Mbeza in Tansania mit der Wiedenester Mission, weil keine Gemeinden da sind, die diesen Dienst tragen. Es ist Prinzip in der Wiedenester Mission, dass Gemeinden diesen Dienst tragen. Und nun ist er Landeskirchler und das sind Brüdergemeinden und sie haben hier einen Landeskirchenträgerkreis gesucht. Und dann sagte einer, ein Kirchengemeinderat, nachher zu ihm spontan, Sie dürfen wissen, wir lassen Sie nicht allein. Wir haben Dr. Pflüger jetzt noch einmal eingeladen, dass er über einen Dienst als Missionsarzt in Indien noch einmal erzählt. Dr. Pflüger ist ein sehr tätiger Mann in der Weltmission. Er ist einer der beiden Leiter der Studentenmissionskonferenz für Weltmission, die im Oktober in Marburg stattfinden wird. Und im Januar soll noch eine kurze Sprachschule in England sein, dann will er mit seiner Frau zusammen ausreisen. Nun kamen schon die Schwierigkeiten, dass er keinen Dienst frei bekommen hat für nächsten Sonntag. Nun springt sein Chef ein im Essener Krankenhaus und er hat jetzt Nachtdienst bis morgen 6 Uhr. Er wird dann runterfliegen, um dann pünktlich im Gottesdienst sein zu können, noch ein Wort zu sagen und anschließend zu erzählen. Mir war es jetzt wichtig, dass wir einmal mit einem Arzt und mit einer Arztfrau darüber reden können, was sie mit einem solchen Dienst als Missionsarzt in Afrika wollen. Dort ist schon der schwäbische Arzt Dr. Übele. Und wir wollen eine gute Information an diesem Vormittag haben. Ich möchte Sie einladen, auch von